Liebe Gemeinde, liebe Jugend, liebe Gäste, ich freue mich sehr, euch heute zu sehen. Das letzte Mal, als ich bei euch war, war der 30.05., das liegt jetzt ein Vierteljahr zurück. Und ich möchte auch von meiner Seite aus gerne euch nochmal persönlich Danke sagen für eure Gebete, für eure Besuche und dass ihr für uns da wart. Vielen Dank noch einmal dafür. So wie es bei den meisten meiner Predigten ist, will ich mit einer kleinen Geschichte beginnen. Es war noch früh am Morgen, als Senator Mark Hatfield aus Oregon in Kalkutta aus dem Auto stieg. Die Luft war warm und durchzogen vom Duft von Gewürzen. Neben ihm stand eine kleine, unscheinbare Frau in einem weißen Sari mit einer blauen Borte. Sie wirkte, als sei sie aus einer anderen Welt. Still, gesammelt und doch von einer Kraft erfüllt, die man nicht greifen konnte. Mutter Teresa. Sie führte den Senator durch enge Gassen, vorbei an Menschen, die auf Straßen lebten, an Kindern, die barfuß spielten und an Frauen, die Wasserkrüge auf ihren Köpfen balancierten. Schließlich erreichen sie das House of the Dying, das Haus der Sterbenden. Dort verbrachten Menschen ihre letzten Lebenstage und wurden dort gepflegt. Ein niedriger Bau, schlicht, fast unscheinbar. Es roch nach Desinfektionsmitteln, nach Krankheit und im Inneren herrschte Stille. Der Senator hatte geglaubt, vorbereitet zu sein. Er hatte Berichte gelesen, er hatte Fotos gesehen und er hatte Reden gehört. Aber nichts davon hatte ihn auf die Wirklichkeit vorbereitet, die sich nun vor ihm ausbreitete. Hatfield sah Männer und Frauen auf einfachen Pritschen liegen. Manche nur noch ein Hauch von Leben. Schwestern bewegten sich zwischen ihnen, reichten Wasser, wischten Schweiß von den Stirnen und sprachen sanfte Worte. Mutter Teresa kniete sich zu einer Frau, die kaum noch atmete, und hielt ihre Hand, als sei sie der einzige Mensch auf dieser Welt. Der Senator war ein Mann, der Entscheidungen für Millionen traf, der in politischen Debatten stand, der Macht und Verantwortung kannte. Doch hier in diesem Raum fühlte er sich klein wie nie zuvor. Als sie wieder auf die Straße traten, fragte er leise: Wie ertragen Sie das alles? Wie halten Sie diese Last Tag für Tag aus? Mutter Teresa blieb stehen und sah ihn an. Ihren Augen lag eine Wärme und Ruhe, die ihn erstaunte. Mein lieber Senator, sagte sie, Gott hat mich nicht berufen, erfolgreich zu sein, denn im Haus der Sterbenden gibt es keinen Erfolg. Gott hat mich nicht berufen, erfolgreich zu sein, er hat mich berufen, treu zu sein. Treu in jeder Tat der Liebe. Treue. Mutter Teresa sprach hier von Treue. Aber was ist Treue? Was können wir uns unter Treue vorstellen? Ich habe einmal Wikipedia befragt und Wikipedia fasst es so zusammen. Treu sein bedeutet, verlässlich zu sein in Bezug auf eine eingegangene Verbindung. Treue bedeutet, verlässlich zu sein in Bezug auf ein Versprechen oder zu einer Überzeugung zu stehen. Das ist die Definition von Treue. Auch das Wort Gottes greift den Begriff der Treue auf. Sprüche 14, Vers 5 spricht vom treuen Zeugen, der nicht lügt. Sprüche 14, 25, ein treuer Zeuge rettet Leben. Und Sprüche 18, 24, ein treuer Freund liebt mehr als ein Bruder. Die Bibel ist voller Geschichten von Männern und Frauen, die Christus unter allen Umständen treu geblieben sind. Denken wir an Abraham. Denken wir an Mose, von dem Gott selbst sagt in 4. Mose 12, Vers 7, er ist treu in meinem ganzen Haus. Denken wir an Josef, an Esther, an Johannes und an Paulus, nur um einige zu nennen. Einer der Standhaften im Glauben war Daniel. Im Jahre 605 vor Christus griff Nebukadnezar, der König von Babylon, Jerusalem an und eroberte es. Daniel und einige der klügsten jungen jüdischen Köpfe wurden gefangen genommen und als Geiseln nach Babylon gebracht. Nebukadnezars Absicht war es, sie in der Philosophie, Kultur und in den religiösen Praktiken Babylons zu unterrichten. Um ihre jüdische Identität auszulöschen, änderte der babylonische König ihren Namen. Hebräische Namen beschrieben die göttlichen Eigenschaften, die sich israelitische Väter und Mütter für ihre Kinder wünschten. Babylonische Namen spiegelten oft die Namen der babylonischen Götter wider. Der hebräische Name Daniel bedeutet: Gott ist mein Richter. Während sein babylonischer Name Belsazar Hüter der verborgenen Schätze von Bel bedeutet. Bel-Marduk war der Hauptgott in Babylon. Das Buch Daniel beginnt an der Stelle, an der Daniel sich als Gefangener in der korrupten, gottlosen Gesellschaft Babylons befindet. Sein Denken hätte leicht von dieser Gesellschaft geprägt werden können. Er stand unter einem fast unvorstellbaren Druck, sich den Bräuchen und dem Lebensstil Babylons anzupassen. Aber in Daniel 1, Vers 8 heißt es: Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Feinspeise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Was bedeutet das? Was bedeutet es, sich in seinem Herzen etwas vornehmen? In der Bibel wird das Wort Herz in einem besonderen Sinn verwendet. Es bezeichnet sowohl den Sitz des Verstandes als auch den Sitz der Gefühle. Das Herz im biblischen Sinne ist das Zentrum der Denkprozesse. In Sprüche 23, 7 heißt es: Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Daniel nahm sich also in seinem Herzen vor, was gleichbedeutend ist mit: er hat sich entschlossen, er hat entschieden. Er traf eine Entscheidung. Er beschloss mit ganzem Herzen, sich nicht durch Anpassung an das Böse um ihn herum zu verunreinigen. Könnte es sein, dass es eine passende Geschichte für unsere Zeit ist? Der wahre Kampf am Ende der Zeit, in den letzten Tagen der Erdgeschichte, ist kein Kampf an irgendeinem Ort auf diesem Planeten. Der wahre Kampf kurz vor der Wiederkunft Jesu ist der Kampf um unser Herz, um unseren Verstand. Und der Teufel wird alles in seiner Macht Stehende tun, um durch unsere säkulare Gesellschaft unsere Denkprozesse zu beeinflussen. In dem Buch Propheten und Könige macht Ellen White folgende aufschlussreiche Aussage über Daniels Treue. Sie schreibt: Unter den Kindern Israels, die zu Beginn der 70-jährigen Gefangenschaft nach Babylon verschleppt wurden, befanden sich wahrhaft christliche Charaktere. Männer, die ihren Prinzipien treu wie Stahl waren, die sich nicht durch Selbstsucht korrumpieren ließen, sondern Gott auch unter Verlust aller Dinge ehren wollten. Im Land ihrer Gefangenschaft sollten diese Männer Gottes Plan erfüllen, indem sie den heidnischen Völkern die Segnungen brachten, die durch die Erkenntnis Jahwes kommen. Sie sollten seine Vertreter sein. Niemals sollten sie mit Götzendienern Kompromisse eingehen. Ihren Glauben und ihren Namen als Anbeter des lebendigen Gottes sollten sie als hohe Ehre tragen. Und das taten sie auch. In guten wie in schlechten Zeiten ehrten sie Gott. Und Gott ehrte sie. Zitat Ende. Die Erfahrung Daniels und der hebräischen Gefangenen in Babylon zeigt eindrucksvoll, dass es möglich ist, Gott auch unter schwierigsten Umständen treu zu bleiben. Es ist unsere Treue gegenüber Christus, die von höchster Bedeutung ist. Treue gegenüber Christus, was bedeutet das? Wie drückt sich Treue gegenüber Christus aus? Wir wollen einmal über vier Punkte nachdenken. Es gibt sicherlich noch mehr Punkte, aber ich konzentriere mich auf vier Punkte. Punkt 1, Treue im Gebetsleben. Punkt 2, Treue zu Jesu Kirche. Punkt 3, Treue zu seinen Lehren. Und Punkt 4, Treue zu seiner Mission. Beginnen wir mit Punkt 1, Treue im Gebetsleben. Es ist noch nicht so lange her, da sprach ein angesehener Kirchenadministrator über die Herausforderung seines Dienstes mit einem seiner Kollegen. Er schilderte sein Andachtsleben und die vielen Aufgaben, die er zu bewältigen hat. Der Kirchenadministrator gab dann Folgendes zu: Bei all meinen Aufgaben und meinen administrativen Verpflichtungen bin ich einfach zu beschäftigt, um viel Zeit mit Gebet und Bibelstudium zu verbringen. Christus persönlich zu kennen und seine Gegenwart individuell zu erfahren, ist das Einzige, was unserem geistlichen Leben einen wirklichen Sinn gibt. Was wir am dringendsten brauchen, sind Männer und Frauen des Glaubens, die wertvolle Zeit mit Gott verbringen, die sich nicht von der Hektik und unserer schnelllebigen Zeit davon abbringen lassen. Chuck Swindoll, einer der einflussreichsten evangelikalen Pastoren der letzten Jahrzehnte, äußert in seinem Buch Intimacy with the Almighty: Lärm und Worte und hektische, überfüllte Terminkalender stumpfen unsere Sinne ab, verschließen unsere Ohren für seine leise, sanfte Stimme und machen uns unempfindlich für seine Berührungen. In dem Buch Ministry of Healing schreibt Ellen White auf Seite 58: In einem Leben, das ganz dem Wohl anderer gewidmet war, sah sich der Erlöser genötigt, sich von seiner unermüdlichen Tätigkeit und dem Kontakt mit den Nöten der Menschen zurückzuziehen, um Einsamkeit und ununterbrochene Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Als die Menschenmenge, die ihm gefolgt war, sich zerstreute, begab er sich in die Berge und schüttete dort allein mit Gott seine Seele im Gebet für diese leidenden, sündigen und bedürftigen Menschen aus. Alle, die sich in der Schule Gottes befinden, brauchen die stille Stunde für die Gemeinschaft mit ihrem eigenen Herzen, mit der Natur und mit Gott. Wenn alle anderen Stimmen verstummen und wir in der Stille vor ihm warten, macht die Stille der Seele die Stimme Gottes deutlicher. Er fordert uns auf: Seid still und wisst, dass ich Gott bin. Zitat Ende. Sind wir bereit, Gott die Zeit zu geben, zu uns zu sprechen? Fallen wir auf unsere Knie und sagen: Herr Jesus, ich möchte deinen Willen in jeder Situation erkennen. Und Herr, gib mir Weisheit, deinen Willen zu erkennen und die Kraft, deinen Willen zu tun. Die Treue in unserem Gebetsleben wird in unserem Glaubensleben erkennbar sein. Punkt 2, Treue gegenüber Jesu Kirche. Die Freikirche der Siebentags-Adventisten ist eine prophetische Bewegung mit einem dringenden Auftrag. Wir sind nicht nur eine weitere Konfession in der Landschaft religiöser Bewegungen. Gott hat seine Gemeinde ins Leben gerufen mit einem Ziel, mit einer Botschaft und einer Endzeitmission für die ganze Welt. Jesu Gemeinde ist in seinen Händen. Er ist der Gründer, er führt und leitet sie, er unterstützt und ernährt sie. Die Gemeinde Gottes ist keine bürokratische, menschliche Institution. Sie ist der Leib Christi auf dieser Erde. Und Jesus weiß, wie er für seinen Leib sorgen muss. Trotz der Unvollkommenheiten und Fehler ist er das Haupt und wird daran arbeiten, Jesus Unrecht zu korrigieren, damit, wie es in Epheser 5, Vers 27 heißt, er sich selbst die darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie keine Flecken oder Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde. Natürlich hat unsere Kirche auch Herausforderungen, aber inmitten der Herausforderungen können wir uns auf Jesu Worte in Matthäus 16, Vers 18 verlassen. Er sagt dort, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ellen White drückt es so aus, die Gemeinde ist Gottes feste Burg, seine Stadt der Zuflucht, die er inmitten einer aufrührerischen Welt bereithält. Jeder Verrat an der Gemeinde ist ein Treuebruch an dem, der alle Menschen durch das Blut seines eingeborenen Sohnes erkauft hat. Er hat seine Engel ausgesandt, damit sie seiner Gemeinde dienen, und die Pforten der Hölle können sein Volk nicht überwältigen. Und in dem Buch Maranatha, Seite 129, macht sie eine weitere ermutigende Aussage. Gott hat eine Gemeinde auf Erden, die aus seinem auserwählten Volk besteht, das seine Gebote hält. Er führt nicht vereinzelte Ableger, nicht einen hier und einen dort, sondern sein Volk. Es besteht kein Grund zu zweifeln oder zu befürchten, dass das Werk nicht gelingen wird. Gott steht an der Spitze des Werks und er wird alles in Ordnung bringen. Wenn an der Spitze seines Werks etwas angepasst werden muss, wird Gott sich darum kümmern und daran arbeiten, jedes Unrecht zu korrigieren. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott das kostbare Schiff, das das Volk Gottes trägt, sicher in den Hafen bringen wird. Zitat Ende. Sind das nicht schöne Aussagen? Unsere weltweite Gemeinde ist in den Händen Christi. Er hat sie in der Vergangenheit geleitet, er leitet sie heute und er wird sie in Zukunft leiten. Wenn Jesus sich so sehr mit seiner Gemeinde verbunden hat und treu zu ihr steht, dann ist es unsere Aufgabe, auch treu zur Gemeinde zu stehen. Die Treue zu Christus und zu seiner Gemeinde beinhaltet auch die Treue zu den Lehren Christi. Und damit sind wir bei Punkt 3. Treue zu den Lehren Christi. In Johannes Kapitel 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Im Wort Gottes finden wir das, was Jesus gelehrt hat, also seine Lehre. Brauchen wir Lehren? Brauchen wir Dogmatik? Reicht es nicht, wenn wir Christus haben, ihn als Person? Aber können wir das trennen? Können wir die Person von dem, was die Person sagt, trennen? Ist es nicht vielmehr so, dass wenn uns eine Person wichtig ist, wenn wir eine Person lieben, dass wir dann auch hören möchten, was diese Person sagt? Und Jesus hat gesprochen. Er hat uns sein Wort gegeben. Dort finden wir, was er gelehrt hat. Zum Beispiel die Lehre, welche Bedeutung die Heilige Schrift hat. Wir finden in der Bibel die Lehre über die Erlösung, über die Wiederkunft Jesu, den Zustand der Toten und den Heiligtumsdienst im himmlischen Heiligtum. Die Bibel ist das Lehrbuch, das Gott uns gegeben hat. Und warum hat er es uns gegeben? weil er uns seinen liebevollen Charakter offenbaren möchte, um uns zu zeigen, welchem Charakter wir nachstreben können. In jeder Lehre, in jedem Gesetz, das Gott uns gegeben hat, zeigt er seine Liebe. Die Liebe ist die Grundlage jedes Gesetzes, das Gott gegeben hat. Nun hört man manchmal, die Liebe steht über dem Gesetz. Was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, wenn die Liebe es gebietet, dass das Gesetz für einen Moment hinten ansteht. Das wäre die Konsequenz. Aber geht das? Geht das überhaupt? Kann die Liebe Gottes, die sich in seinem Gesetz zeigt, sich über sich selbst stellen? Nehmen wir einmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel der Erlösung, die Jesus für uns gewirkt hat. Die Grundlage für unsere Erlösung ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das sagt ganz klar Johannes 3, Vers 16. Liebe kommt also in der Erlösung zum Ausdruck. Könnten wir hier sagen, die Liebe steht über der Erlösung? Und wenn wir dann konsequent wären, würde, wenn es die Liebe gebietet, sie die Erlösung für einen Moment hinter sich lassen, geht das? Grundlage für die Erlösung ist die Liebe Gottes. Grundlage für das Gesetz Gottes ist die Liebe Gottes. In beiden, in der Erlösung und in dem Gesetz, kommt die Liebe Gottes zum Ausdruck. Wenn wir nun das Prinzip des Herauslösens, wie wir es zum Beispiel bei der Aussage haben, die Liebe steht über dem Gesetz, da löst man ja die Liebe aus dem Gesetz heraus und stellt sie oben drüber. Wenn wir nun dieses Prinzip des Herauslösens auch auf die Erlösung anwenden würden, so fiele uns das sicher sehr schwer. Es fiele uns schwer zu sagen, die Liebe steht über der Erlösung. Das käme uns nicht plausibel vor. Aber warum ist das so? Nun, wir verstehen sehr gut, dass die Liebe Gottes sich in unserer Erlösung zeigt, weil Jesus diesen schrecklichen Tod am Kreuz für uns gestorben ist. Da ist für uns die Liebe deutlich erkennbar. Wie ist es bei dem Gesetz? Könnte es sein, dass die Liebe Gottes in seinem Gesetz für uns nicht so klar erkennbar ist? Könnte es sein, dass es an unserem Verständnis des Gesetzes Gottes liegt, dass wir denken, wir können die Liebe aus dem Gesetz herauslösen, Liebe und Gesetz trennen und die Liebe über das Gesetz stellen? Und könnte diese Sichtweise, eine Frage zum Nachdenken, und könnte diese Sichtweise des Trennens von Liebe und Gesetz, von Liebe und Geboten vielleicht dazu führen, dass die Treue zu Gottes Geboten in manchen Momenten auf dem Prüfstand stehen würde? Denn Jesus in Johannes 14, Vers 15 ist ganz klar. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das sind die Worte Jesu. Die Liebe führt also zum Halten der Gebote. Punkt 4. Treue zum Dienst und Zeugnis. Biblische Treue bleibt niemals Theorie. Sie führt immer zum Handeln. Und die neutestamentliche Gemeinde war leidenschaftlich im Zeugnis geben. Ich glaube, ich muss mal einmal das Wasser bemühen. Entschuldigung. So, ich hoffe, jetzt geht's besser. Ja, also die neutestamentliche Gemeinde war leidenschaftlich im Zeugnis geben. Das Weitergeben der Botschaft Christi war die natürliche Folge ihrer Beziehung zu ihm. Sie waren bereit, für seine Sache höchste Opfer zu bringen. Viele dieser Gläubigen litten unter Verfolgung, Gefangenschaft bis hin zum Tod. Kein Opfer war zu groß für Jesus, der so viel für sie gegeben hatte. Sie waren der Mission Jesu treu. Die Aufgabe, die vor ihnen lag, überstieg bei weitem ihre Fähigkeiten. Sie war viel zu groß, als dass sie sie hätten bewältigen können, aber nicht zu groß für Gott. Sie nahmen die Verheißung Gottes in Anspruch und gingen im Glauben hinaus, um die Welt zu verändern. Wie ist es heute? Die Aufgabe, die heute vor unserer Kirche liegt, übersteigt auch bei weitem unsere Fähigkeiten. Aber Christus ruft uns dazu auf, einen Sprung des Glaubens zu wagen. Er lädt uns dazu ein, uns seiner Mission, Menschen zu retten, anzuschließen, indem wir unser Leben in seinen Dienst stellen. Der große Missionar David Livingstone sagte einmal: Die Leute sprechen von dem Opfer, das ich gebracht habe, indem ich so viel Zeit meines Lebens in Afrika verbracht habe. Kann man es als Opfer bezeichnen, wenn man einfach nur anerkennt, dass wir unserem Gott eine große Schuld schulden, die wir niemals zurückzahlen können? Ist das ein Opfer, wenn ich Seelenfrieden und eine strahlende Hoffnung auf die Ewigkeit geschenkt bekomme? Es ist ganz sicher kein Opfer, es ist vielmehr ein Privileg. Und er führt weiter aus: Ich habe nie ein Opfer gebracht. Darüber sollten wir nicht sprechen, wenn wir uns an das große Opfer erinnern, das er gebracht hat, der den Thron seines Vaters in der Höhe verlassen hat, um sich für uns hinzugeben. David Livingstone war sich bewusst, dass alles, was er immer für die Sache Christi opferte, im Vergleich zu Jesu Opfer unbedeutend war. Nicht nur Livingstone, sondern auch die frühen Adventgläubigen drängte es dazu, die Liebe Christi, seine Botschaft der Gnade und seine baldige Wiederkunft zu verkündigen. Der Apostel Paulus formuliert es so zutreffend: Die Liebe Christi drängt uns. Dieses Drängen brachte sie dazu, die Endzeitwahrheit zu verkünden, die in den Prophezeiungen Daniels und der Offenbarung zu finden ist. Sie spürten, dass sie ein Teil einer prophetischen Bewegung waren, die von Gott in seiner Vorsehung ins Leben gerufen worden war, um der Welt die letzte Botschaft, die Botschaft der drei Engel, zu verkünden. Ellen White formuliert es in Testimonies Band 9 sehr treffend: In einem besonderen Sinne sind die Siebentags-Adventisten in die Welt als Wächter und Lichtträger gestellt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Über ihnen scheint das wunderbare Licht aus dem Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von höchster Bedeutung übertragen worden: die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Zitat Ende. Die frühen Adventgläubigen glaubten an die Worte Christi. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker es hören. Dann wird das Ende kommen. Sie nahmen diese Herausforderung an und blieben der Mission Christi treu. Aber die Aufgabe ist noch nicht vollendet. Die Mission ist noch nicht erfüllt. Das Werk Christi auf Erden ist noch nicht vollendet. Drängt uns seine Liebe, alles für seine Sache zu geben? Was war das Thema heute? Treue. Treue, so hatte Wikipedia definiert, ist verlässlich sein in Bezug auf Verbindungen, auf Versprechen und in Bezug auf Überzeugung. Sind wir verlässlich in der Beziehung zu Jesus? Bei Andacht und Gebet, jeden Morgen und jeden Abend? Sind wir verlässlich in der Beziehung zur Gemeinde und unterstützen sie durch unsere Gaben und Fähigkeiten und durch unsere finanziellen Mittel? Sind wir verlässlich bei unseren Glaubensüberzeugungen und sind wir seinem Wort und seinen Maßstäben treu? Der Herr möge schenken, dass in einer Welt, in der Verlässlichkeit und Treue ein Fremdwort geworden ist, wir uns nicht vom Zeitgeist überwältigen lassen, sondern treu zu unserem Erlöser stehen, ganz gleich, was es kostet. Amen.